Im Rahmen der studentisch organisierten Seminarreihe Es fährt kein Zug durch Yucatan – Herausforderungen und Spannungsfelder im Kontext der territorialen Neuordnung Südmexikos zwischen indigener Selbstbestimmung und Erschließung globaler Handelswege fanden an der Leibniz-Universität Hannover im Sommersemester 2024 insgesamt 13 Sitzungen statt, in denen indigene AktivistInnen, BiologInnen, MenschenrechtlerInnen und Forschende aus 5 Ländern über die lokalen Konflikte und globalen Auswirkungen der zerstörerischen Megaprojekte Tren Maya und Interozeanischer Korridor diskutierten. Im studentischen Freiraum Elchkeller besuchten unterschiedlichste Menschen in und außerhalb der Universität die Veranstaltungsreihe. Im Folgenden wirst du die Aufzeichnung der Sitzung Migration und Militarisierung hören. Teilweise ist die Qualität der Aufzeichnung nicht die beste, das tut uns sehr leid. Wir hoffen aber, dass dafür der Inhalt umso spannender ist und wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören. Zu der Sitzung waren Sergio Diaz und Joselin Zamora Varga eingeladen. Beide haben auf Spanisch gesprochen und wurden danach konsekutiv übersetzt. In dieser Version der Sitzung hört ihr nur die Konsekutivübersetzung. Außerdem kommt gleich am Anfang ein kleines Stückchen Nachrichten auf Spanisch. Für die Menschen unter euch, die kein Spanisch sprechen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das wird danach kurz erklärt, was in dieser Nachricht gesagt wird. Und für diejenigen, die gerne die spanische Version hören wollen, da könnt ihr den Link unterhalb von diesem Audio finden, der euch zu dem spanischen Teil des Mitschnitts führt.
Ja, dann herzlich willkommen an alle, die hier sind, zur inzwischen 7. Sitzung im Seminar Es fährt kein Zug durch Yucatan. Und wir haben heute 2 Gäste, worüber ich mich sehr freue, aber deswegen wird es, glaube ich, auch gleichzeitig ganz schön viel. Und ich versuche mich jetzt wirklich ganz kurz zu halten. Eigentlich habe ich vor allem eine Ankündigung. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr spontan für alle, die hier sind. Aber es gibt dazu auch Artikel, Links, die ich euch gerne hinterher schicken kann, denn wir haben ja schon auch angedeutet in den letzten Sitzungen über ein ganz ähnliches Infrastrukturprojekt, auch in indigenen Gemeinden und Gemeinden der Quilomboa in Brasilien, bei denen die Deutsche Bahn beteiligt ist. Und 2 Vertreterinnen dieser Gemeinden sind jetzt in Berlin und es wird am Freitag eine Kundgebung vor dem DB Tower geben. Vielleicht auch spannend, wenn ihr irgendwie Kontakte oder Leute in Berlin habt, könnt ihr das gerne weiterleiten. Ansonsten würde ich direkt weitergehen zum Thema von heute. Und ich glaube, alle, die hier sind, haben ja von dem Thema Tren Maya, Interozeanischer Korridor generell schon was gehört. Wir fokussieren uns ja in jeder Woche auf ein anderes Thema im Speziellen. Und wir hatten die Themen der ökologischen Folgen, der Missachtung der Rechte der indigenen Gemeinschaften, die globale Bedeutung dieses Projektes. Und heute reden wir über ein Thema, was mit allen anderen Aspekten natürlich zusammenhängt, aber was wir uns spezifisch angucken wollen, nämlich Migration und Militarisierung. Vielleicht einfach nochmal deshalb diese Karte, da wir hier eben sehen, unter anderem diese rosa gepunkteten Linien sind einige der wichtigsten Migrationsströme in dieser Region, die der größte Migrationskorridor auf der Welt ist, Richtung USA. Und wir sehen gleichzeitig schon sehr viele Militärbasen, vor allem aber hier im Bundesstaat in Chiapas. Und diese Themen hängen unter anderem dadurch sehr eng zusammen, dass diese gesamten Infrastrukturprojekte, also der Tren Maya, als auch der Interozeanische Korridor, vom Militär verwaltet werden, das Militär an diesen Projekten verdient, das Militär mit dem Bau und der Kontrolle dieser Infrastrukturprojekte betraut ist und das eben in dieser Region als größten Migrationskorridor auf der Welt. Und das hängt eben sehr viel mit der aktuellen Grenzpolitik zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Tagen in den Nachrichten das gesehen habt, das ist jetzt ganz aktuell, also aus diesem Monat eben relativ viele Berichte zu dieser Halbierung der Migrantinnen an der Grenze zu den USA, also im Norden. Und das kommt natürlich nicht einfach so, weil gerade weniger Menschen fliehen, eher im Gegenteil, sondern das hängt eben vor allem mit der Militarisierung der Südgrenze von Mexiko zusammen. Also die Menschen werden eigentlich einfach schon an der Grenze zu Guatemala aufgehalten. Da spielen diese Megaprojekte eine wichtige Rolle. Und da möchte ich jetzt noch ganz kurz ein Video zeigen von einem Treffen des neu gewählten guatemaltekischen Präsidenten mit seinem mexikanischen Kollegen, mit AMLO. Die haben eine Pressekonferenz abgehalten in Tapachula, der Stadt in Chiapas, einer Stadt in der Nähe der Grenze zu Guatemala, aus der heute unter anderem Hosselin zugeschaltet ist aus Tapachula, aus dem Menschenrechtszentrum dort. Dort gab es diese Pressekonferenz dieser beiden Präsidenten und vorher hat die Außenministerin von Mexiko angekündigt, worüber sie da reden werden bei diesem Staatsbesuch und bei diesen Treffen zwischen den zwei Präsidenten und Regierungen. Und das möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen, weil wir damit direkt in dem Thema von heute drin sind.
Con Guatemala y Belice, y en segundo lugar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una línea particular que es la línea acá, que se puede conectar con Guatemala. Y dentro de ese tema de infraestructura ferroviaria y portuaria, se va a hablar también del puerto Quetzal y Santo Tomás de Castillo. En tercer lugar, vamos a hablar, por supuesto, de movilidad humana y migración. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestra frontera sur y cómo convertirla en una frontera ejemplar. Esa es la idea. Una frontera humanitaria, una frontera de desarrollo. Y por último, vamos a hablar, por cierto, de cooperación, desarrollo y comunidades. Y ahí vamos a tratar el tema del programa que hace México en Guatemala de Sembrando Vida y la modernización de tres cruces fronterizos, que es el Ceibo, Ingenieros Nueva Orizaba, Suchate, Tecunumán. Y desde luego vamos a abordar otros temas de cooperación que van a surgir en esta discusión. Muchas gracias a todos y por supuesto los presidentes están aquí con nosotros.
Also eine sehr aktuelle Nachricht, die eben die weitere Zusammenarbeit in diesen Infrastrukturprojekten zwischen Guatemala und Mexiko ankündigt. Die zwei Häfen, von denen gesprochen worden ist in Guatemala, sind genau die Häfen einmal am Pazifik und einmal an der Karibikküste. Also auch da die Idee, wie beim interozeanischen Korridor, diese Verbindung von Ozean zu Ozean aufzubauen. Und mit diesem Thema und dieser Konferenz aus Tapachula, also aus der Grenzregion, würde ich das Wort direkt weitergeben heute und nicht weiter einleiten, da uns, glaube ich, alles, was ich sonst jetzt irgendwie halb andeuten würde, jetzt die richtigen Expertinnen erzählen können. Ich habe jetzt gerade nochmal gesagt, dass ich mich sehr freue, dass Sergio Diaz und Roselin vom Menschenrechtszentrum Freimar heute dazugeschaltet sind. Sergio forscht seit vielen Jahren genau zu den Auswirkungen dieser Megaprojekte auf Migration und auch zur Militarisierung. Und Roselin arbeitet in einem Menschenrechtszentrum in Tapachula, aus dieser Stadt, in der eben diese Pressekonferenz gehalten wurde, in der eben sehr viele Menschen quasi nicht weiterkommen, die über diese Grenze gehen und Richtung USA eigentlich wollen. Gerade sind das zum Beispiel viele Menschen aus Haiti und wird uns eben von der aktuellen Lage vor Ort berichten.
Hier beginnt dann auch schon die Konsekutivübersetzung. Genau, nur um Bescheid zu sagen, dass es nicht zu Verwirrung kommt.
Ja, also Sergio freut sich sehr, dass er hier heute dazugeschaltet ist und freut sich sehr, dass er heute über dieses Thema sprechen kann, was eben sie besonders in der Region, in der er es auch ist, sie betrifft und vor allem auch, weil es eben auch vor Ort an vielen Räumen fehlt, wo man überhaupt frei und ausgiebig über diese Themen sprechen kann und deswegen freut er sich sehr über diese Einladung hier bei uns und den Raum heute hier. Also Sergio meint, es ist natürlich sehr kompliziert, in kurzer Zeit zusammenzufassen, wie diese großen Themen Militarisierung, Migration, Megaprojekte zusammenhängen, aber dass es eben ein Thema ist, was jetzt nicht nur in Südmexiko in dieser Konstellation eine bedeutende Rolle spielt, sondern in vielen Teilen der Welt, vor allem im sogenannten globalen Süden, diese drei Aspekte, Militarisierung, Migration, Megaprojekt. Und es gibt natürlich auch in der Wissenschaft und in der Akademie das Problem, wie man sich diesem Thema annähert und er empfiehlt allen sehr, diese Seite des OMT, dieses Observatorio de Migración, Movilidades y Territorios, sich näher anzuschauen, weil dort eben sie versuchen, in diesem Netzwerk sich anders und solidarischer diesem Thema zu nähern. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir da einen interdisziplinären Ansatz entwickeln bei diesem Thema, weil wir eben ja im Hintergrund auch über etwas sehr Natürliches reden, eigentlich aller Lebewesen, nämlich über Bewegung. Also einfach darüber, dass sich Menschen und Lebewesen bewegen oder eben nicht bewegen, aber eigentlich immer in Bewegung sind. Und das zu verbinden mit diesem konkreten Fall der Migration und dass wir natürlich da über die soziopolitischen, soziokulturellen Aspekte dieser Grenze auch sprechen, aber eben gleichzeitig ja immer im Hinterkopf behalten müssen, dass wir über was ganz, ganz Grundsätzliches oder das Grundsätzliche eigentlich reden, nämlich über Bewegung. Und genau, da haben wir jetzt, um uns diesem Thema mal zu nähern, so ein paar Zahlen, um uns diesem Thema der Bewegung oder der Nichtbewegung im Kontext von der Südgrenze Mexikos zu nähern, aber eben ja im Hinterkopf zu haben, dass das ein viel größeres weltweites Thema ist. Und wir leben eben aktuell in einer Zeit, in der quasi die Migrationsbewegungen wirklich multipliziert werden, global, wo es immer mehr zunimmt überall, was vor allem zusammenhängt mit gewaltsamen Vertreibungen. Da ist es dann auch sehr wichtig, die gewaltsamen Vertreibungen und dadurch dann die Bewegung bzw. die nicht mehr Bewegungsfreiheit auch innerhalb von Ländern sich anzuschauen, nicht nur zwischen den Ländern. Genau, weil wir gerade in einer Zeit leben, wo diese Migrationsbewegung und die Vertreibung stark ansteigen. Und es ist eben sehr wichtig, wenn wir das dann aus einer historischen Perspektive betrachten, diese aktuellen Bewegungen tatsächlich als Folge, als Symptome von etwas zu verstehen, und zwar als Folge und Symptome von tatsächlichen Zivilisationszusammenbrüchen, die zu diesem aktuellen Anstieg in diesen Bewegungen führen, und das eben zusammendenken mit den Megaprojekten. Dann ist es eben sehr wichtig auch zu sehen, dass wir eben oft quasi nur die Symptome und die genauen Folgen sehen, was eben in diesem Bild auch dargestellt worden ist, also dass wir eigentlich auf die Suche gehen müssen nach den Wurzeln, der Grundlage für die großen Bewegungen und Migrationsströme, die stattfinden. Und ich werde anfangen, also das eben war die Gliederung, die werde ich jetzt sowieso verkürzen, wegen der Zeit, deswegen sollte ich das nicht ganz übersetzen, aber wir beginnen eben quasi mit so den tatsächlich ersten Migrationsbewegungen, die mit der Kolonialisierung von Mexiko zusammenhängen und dieser Karte von Camino Real in Mexiko. Da ist eben, also jetzt ganz kurz zusammengefasst quasi, wichtig zu verstehen, dass eben, also hier dann das Treiben der Menschen von der Küste ins Landesinnere und eigentlich diese erste Migration im Zuge der Kolonialisierung eigentlich der einzige Schritt ist auch, der bei der Conquista wirklich kontrolliert wird. Also wie bewegen sich die Menschen, wohin gehen sie oder wo bleiben sie? Dass das ist, was eben aktiv der Punkt ist in der Conquista, in der Eroberung, der kontrolliert wird. Und da ist eben schon eine erste Verbindung zu dem Thema, über das wir heute sprechen, durch das Militär, weil es eben vor allem ist dort an dem Weg, wo quasi das Militär sich stationiert, während der Eroberung eben die Menschen weg sollen, die Menschen sich wegbewegen sollen, die quasi durch ihre schlichte Anwesenheit an dieser Grenze, an dem quasi das Kolonialreich noch verläuft, eben dieses koloniale Projekt hinterfragen durch ihre Anwesenheit und deswegen eigentlich weg müssen und es hier schon die Verbindung mit dem Militär gibt. Das heißt, schon in dieser Zeit sehen wir die direkte Verbindung eben von Staat, Militär und territorialer Kontrolle. Und heute sehen wir interessanterweise genau an dieser Route, also an diesem Camino Real, der damals quasi so die Grenze der Kolonialisierung im Ende des 15. Jahrhunderts bedeutet hat, dieser Camino Real, also Richtung Norden, ist heute eben eine der wichtigsten Migrationsrouten durch diesen Zug, La Bestia, also die Bestie, wie er genannt wird, und bleibt quasi eine bedeutende Straße, ein bedeutender Weg für diese Migrationsbewegung von Süden nach Norden. Genau, und das ist eben sehr wichtig, weil diese Bestia quasi ganz zentral ist für das Thema der Migration, auch tatsächlich im globalen Verständnis. Die Bedeutung dieses Zuges, vor allem in den 80er, in den 90er, aber auch noch zu Beginn der 2000er Jahre. Und jetzt reden wir heute quasi über zwei neue Zugprojekte, die wieder mit diesem Thema zusammenhängen. Ein paar zentrale, wichtige Daten, auch nur ganz kurz für dieses Thema. Also einmal 2010 bei San Fernando das Massaker an 72 Migrantinnen, vor allem aus Ecuador und Brasilien, die eben 2010 sehr offensichtlich gemacht haben, dieses Thema von globaler organisierter Kriminalität und Menschenhandel. Genau, dann 2014 vielleicht so ein Jahr, wo dann mit der Präsidentschaft von Obama das Thema auch relativ groß wurde, dass eben ganz viele Minderjährige migrieren, auch auf dieser Strecke. Also hier auf dem Zug sehen wir ja wieder die Bestia, diesen Zug, die Bestia, auf den eben ja minderjährige Kinder vor allem fliehen, was eben sehr offensichtlich gemacht hat, dass der Staat überhaupt nicht kontrolliert, diese Migrationsbewegung. Oder das war so die Rhetorik dann 2014. Mit diesem Diskurs quasi auch von, es wird überhaupt nicht kontrolliert, wer eigentlich auf diesem Zug reist oder flieht, war dann eben sehr stark das Thema von der militärischen Kontrolle dieser Züge. Also die militärische Kontrolle, die staatliche militärische Kontrolle über die Migrationsbewegung an sich, aber vor allem auch im Kontext der Züge, beziehungsweise damals noch des Zuges, der Bestia. Und natürlich wurde die dann stark zunehmende Überwachung und Kontrolle dieses Zuges durch das Militär immer damit begründet, dass man damit eben die Rechte der Menschen, die da fliehen oder migrieren, schützen will. Und es ist natürlich das genaue Gegenteil passiert. Da ist dann eben sehr wichtig, also in diesem Plan, sogenannter Plan quasi einfach Südgrenze der Fox-Regierung, also des rechten Präsidenten vor der aktuellen Regierung, war dann eben einige Zugabschnitte, die es zum Teil eben schon gab. Also dieser Plan Chiapas Maya, also diese Züge, die dort hochgehen sollen zur Yucatan-Halbinsel und eben nach Chiapas, dass diese Züge, die es zum Teil gab, die zum Teil außer Betrieb waren, die aber vor allem alle privatisiert waren, sich wieder staatlich angeeignet und nationalisiert worden sind, um eben dann diese militärische Kontrolle umsetzen zu können. Eben jetzt auf diese rechte Karte, die wir wahrscheinlich schon kennen, von diesem internationalen Korridor, von dem Tren Maya, die quasi die Ausweitung, die Verbindung dieser Zugprojekte bedeutet, die es schon lange gab, zeigt eben genau, also wir haben ja darüber gesprochen, dass das unterschiedliche Projekte beinhaltet, also vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht, mit den Industrieparks etc. Und es ist eben genau diese Verbindung, die jetzt stattfindet durch diese Projekte von eigentlich einer ökonomischen Zugang und Kontrolle dieser Region, die aber eben stark zusammenhängt mit der Kontrolle der Bewegung und Bewegungsfreiheit der Menschen. Genau diese Verbindung. Und das sehen wir eben tatsächlich auch in der Gesetzgebung. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass diese Projekte, sobald sie dann eben Teile des Staats sind, zu sogenannten Projekten der nationalen Sicherheit erklärt werden, die eben nicht angegriffen werden dürfen oder wo eben ganz schnell dann gesagt wird, das widerstößt der nationalen Sicherheit. Das ist auch schon quasi in den Gesetzen direkt verbunden, auch mit dem Thema der Migration und auch damit argumentiert eben die Bedeutung der Migrationskontrolle durch diese Projekte, die es eben auch zu Projekten nationaler Sicherheit machen. Und wir sehen eben 2018 dann oder ab 2018 nochmal zunehmend diese immer größeren Karawanen von Menschen, die quasi zu Fuß aus Südmexiko Richtung Norden laufen. Und das zeigt eben auch, dass zum Beispiel die Bedeutung der Bestia durchaus etwas abgenommen hat, dieses alten Zuges, weil die Menschen eben auf der Straße Richtung Norden laufen. Dann eben ganz wichtig die Zunahme der Militarisierung unter der aktuellen Regierung, also quasi 2018 gehen diese Karawanen los und werden mehr und jetzt mit diesen neuen Projekten wird unter anderem mit der neuen Militäreinheit der Nationalgarde, der Guardia Nacional dieser Süden stärker militarisiert als zuvor. Und wir sehen eben ab 2018, also diesem Jahr, wo diese Karawanen sich verstärken, gleichzeitig die Vorschläge kommen für den Tren Maya und so in diesem Jahr, sehen wir auch eine Zunahme der organisierten Kriminalität oder des Streits der organisierten Kriminalität und der Kartelle um die Kontrolle dieser Südgrenze. Und da ist es dann eben wichtig, auch historisch eben schon die strukturelle Militarisierung in Chiapas, also in dem einen Bundesstaat, zu sehen, einfach durch die Anwesenheit der Zapatistas, also der indigenen Revolutionären und ihren autonomen Gebieten in Chiapas, die eben vom Militär schon lange eingekreist sind. Und dann sehen wir hier also einige dieser Projekte oder die Projekte, die jetzt unter der aktuellen Regierung vorgeschlagen sind, mit dem Tren Maya, dem interozeanischen Korridor oder eben auch diesem Sembrando Vidas-Projekt, was in dem Video, was wir zu Anfang gesehen haben, angesprochen wurde, wo auch relativ deutlich wird, an dieser Karte, also an diesen schwarzen Zuglinien, die weitergehen sollen, an diesem grünen Projekt, also dem Sembrando Vidas-Projekt, dass sie nicht nur national gedacht werden, sondern sich immer ausweiten sollen auf das, was jetzt aus mexikanischer Perspektive Zentralamerika nennen würden. Und dann eben ganz wichtig quasi diese Idee, dass man diese Projekte, die auch eine Rolle in der Migrationskontrolle spielen, exportiert in die anderen Länder Mittelamerikas, dass die eben einmal von Mexiko vorangetrieben werden, gleichzeitig immer mehr angenommen werden und auch beworben werden dieser Staaten, also El Salvador, Guatemala, Honduras. Und das alles aber auch nur funktioniert, all diese Projekte mit dem Geld der USA. Die natürlich ein Interesse an dieser Migrationskontrolle im Süden haben. Ja, und vielleicht noch, um zu zeigen, dass dieses Thema eben immer komplexer wird und tatsächlich immer mehr Menschen auf diesen Migrationskorridor passieren. Dieses Beispiel etwa von diesem LKW, der 2022 angehalten wurde an der Grenze, in dem sich 366 Migrantinnen befanden aus 16 Ländern, was eben zeigt, also die Menschen kommen längst nicht mehr nur aus Mittelamerika etwa, die dort fliehen, sondern Menschen aus Afrika, aus Indien, aus allen möglichen Teilen der Welt, was auch stark zusammenhängt mit ganz vielen Dingen, aber auch stark zusammenhängt eben mit der immer größeren Macht der Kartelle und der organisierten Kriminalität in ihrer globalen Organisation und in ihrem globalen Menschenhandel. Diese ganzen Migrationsprozesse, die wir gesehen haben, die immer komplexer werden mit der Zeit und immer größer, Wie hängt das jetzt zusammen mit der Militarisierung, die wir betrachtet haben, wie hängt das zusammen mit diesen Infrastrukturprojekten, die jetzt neu sind, mit dem interoceanischen Korridor? Und da eben der erste Punkt, das sind Projekte des Militärs, also im Fall des Tren Maya eben kontrolliert vom Verteidigungsministerium und von den Streitkräften und im Fall des Korridors von der Marine. Und es wird eben schon von Anfang an auch in diesen offiziellen Dokumenten zu diesen Projekten gesagt, diese Projekte sind eigentlich gut, weil sie sorgen dafür, dass die Menschen gar nicht migrieren müssen, denn sie bringen ja Fortschritt und Entwicklung in diese Region. Was aber übersetzt eigentlich einfach heißt, diese Projekte sind dazu da auch als Mauer gedacht, dass die Menschen gar nicht migrieren können. Man braucht sie nämlich auch für diesen Fortschritt und Entwicklung. Aber es wird eben als etwas Positives verkauft, die Menschen müssen dann nicht mehr von dort weg. Und das ist jetzt wirklich also quasi wörtlich, wie es dort auch drin steht, also dass eben an diesem interoceanischen Korridor ja nicht nur Produkte transportiert werden, sondern eben auch die Waren oder die Rohstoffe dort weiterverarbeitet werden oder überhaupt verarbeitet werden. Auf der gesamten Strecke dieses Korridors, und das quasi auch offiziell gesagt wird, es geht tatsächlich auch darum, Menschen dort aufzuhalten, die dann das überhaupt machen können. Also sprich umgekehrt, die in den Fabriken oder bei dem Abbau dieser Produkte arbeiten können, müssen dort auch gleichzeitig gehalten werden in der Region. Und das Ganze heißt aber eben gleichzeitig auch, also es gibt quasi Menschen, die gezielt dort gehalten werden sollen, um zu arbeiten. Und gleichzeitig müssen Menschen dafür dort weg, die dort eben jetzt leben, aber vielleicht anders leben, als so wie das dieser Korridor vorsieht. Und das hatten wir, glaube ich, ja auch sehr gut schon in der Sitzung mit Pedro, der genau das erzählt hat, also wie das eben auch als eine Art Genozid verstanden wird von ihnen, wenn ihnen ihre Lebensgrundlagen dort weggenommen werden. Aber dass wir verstehen, es geht nicht nur darum, Menschen in diese Region zu bringen und zu halten, sondern auch bedeutet das gleichzeitig, dass andere, die dort vorher lebten oder jetzt leben, die Region verlassen sollen. Wie das zusammenhängt mit der Militarisierung, wo dann gefragt wird, der Zuständige für diesen Korridor auch, der sagt, wir haben 4 verschiedene Sicherheitsstufen und die letzte ist quasi ein bisschen, wir sind schusssicher. Also dieser Zug, der hier gebaut wird, also ist sicher gegen alle möglichen Attacken, Anschläge etc. Und das eben jetzt in Verbindung zu bringen, wenn quasi gesagt wird, dieser Zug ist schusssicher, beziehungsweise übersetzt auch, es gibt keine Lücken oder so, wo man durch kann in diesem Zugprojekt. Und das quasi vom Militär kommt, diese Ankündigung. Wenn wir dann auf dieser Karte sehen, wo der verläuft, also jetzt auch gerade wieder dieser rote Punkt, dann ist ganz klar, dieses Projekt ist eine Mauer und es ist eben die neue Südgrenze, die Trump eigentlich versprochen hat, die aber nicht eben die Südgrenze der USA ist, sondern die Südgrenze Mexikos. Und wir sehen auch wirklich, dass das eben quasi nicht einfach eine weitere Mauer ist, sondern quasi eine richtige Mauer, weil das eben, wenn wir uns das einfach auf der Karte angucken, also dort rechts eben, ne, dieses Grau, wo das dann zu weiß wird, die Grenze zu Guatemala, die einfach viel größer ist und viel komplizierter zu kontrollieren, als eben diese viel kleinere Strecke dort zwischen den 2 Ozeanen, wo dieser Korridor gebaut wird. Also wenn man da quasi die Mauer, die Grenze hat, ist das natürlich viel leichter zu kontrollieren, als die viel größere Grenze weiter südlich, wo die eigentliche Grenze verläuft. Und wir haben eben immer noch auch diese Vorstellung, dass, also allein in der Wortwahl, ne, dass Migrationsproblem oder so immer irgendwie mit was Schlechtem verbunden wird und immer irgendwie als Problem dargestellt wird, während gleichzeitig die tatsächlichen Zahlen auch einfach immer weiter steigen. Also wie wir hier sehen, sowohl von den Menschen, die fliehen Richtung USA, als auch zu den Vorfällen, Unfällen oder Angriffen, zu denen es auch kommt, dass all diese Zahlen eben stetig weiter steigen. Und das eben auch dann einfach in den Zahlen tatsächlich der Rolle des Militärs in diesen Zahlen, in dieser Entwicklung, sieht man hier ganz gut. Das ist ja jetzt nur ein Jahr Abstand, 2022, mit quasi 350.000 offiziellen Festnahmen durch die Streitkräfte von Migrantinnen und 2023 fast das Doppelte, 630.000, und das die offiziellen Zahlen. Sie, noch zu dem letzten Satz, also was quasi so ein bisschen auch zusammenfassend, was einfach ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass quasi jetzt mehrere neue Grenzen entstehen. Also es geht quasi auch in dieser Infrastruktur, die vom Militär kontrolliert und vorangetrieben wird, darum, dass eben neue Grenzen entstehen an dieser Südgrenze und auch verschiedene Grenzen entstehen. Also quasi Grenzen, wo Menschen überhaupt nicht hin sollen oder nicht weiter sollen, und dann eben Grenzen, wo Menschen gezielt aufgehalten werden sollen, um als Arbeitskräfte zu arbeiten, zum Beispiel in den Fabriken oder in diesen selben Projekten. Also dass wir dort eben quasi mehrere Grenzen an dieser Südgrenze sehen und diese Grenze zwischen Guatemala und Mexiko nicht als eine Grenze verstehen dürfen, sondern als eine, die sich gerade zu mehreren verändert.
An dieser Stelle beginnt jetzt der Teil, an dem Joselin Zamora Vargas spricht.
Joselin arbeitet, wie gesagt, in dem Menschenrechtszentrum in Tapachula, eine Stadt, die eben ja, besonders mitbekommt, diese Entwicklung, die uns Sergio jetzt so ein bisschen allgemein nachgezeichnet hat, also wo immer mehr Migrantinnen feststecken, und arbeitet dort in einem Menschenrechtszentrum, was eben gezielt auch Arbeit mit den migrierenden Menschen macht. Genau, also erstmal vielen, vielen Dank auch für die Einladung, und vielen Dank auch Sergio für das Zusammenbringen dieser Thematiken, auf die ich jetzt noch näher eingehe. Wenn wir erstmal von Militarisierung sprechen, müssen wir aktuell in Mexiko vor allem sehen, dass das vor allem meint, dass eben, was auch erreicht wurde in neuen Gesetzen und Reformen der aktuellen Regierung, viele Aufgaben, die eigentlich nicht militärisch sind oder sein sollten, eben dem Militär übertragen werden, beispielsweise bei diesen Infrastrukturprojekten. Aber dass die Streitkräfte immer mehr Aufgaben erhalten, die eigentlich andere Akteure des Staates auszuführen hätten. Und in Mexiko erleben wir quasi eine Zunahme der Gewalt gegen die Menschen, die migrieren, gegen die geflüchteten Menschen, also eine extreme Zunahme der Gewalt auch seit dieser Militarisierung. Und genau diese Zunahme der Gewalt hängt eben genau zusammen mit dieser Migrationspolitik, quasi als Strategie, die eben Sergio vorgestellt hat, die eben sagt, die Menschen sollen schon im Süden von Mexiko aufgehalten werden und gar nicht erst in den Norden gelangen, wo quasi diese Gewaltproblem eigentlich vor allem viel ist und war und immer noch ist. Das ist jetzt vor allem im Süden von Mexiko ist, und dass dieses ganze Argument der Militarisierung quasi zum Schutz der migrierenden Menschen natürlich umgeschlagen ist oder von Anfang an das Gegenteil hervorgerufen hat, dass quasi sogar diese neue Einheit, diese Nationalgarde, als quasi die Besten der Besten, die quasi so das gute Militär, die so irgendwie die guten inneren Aufgaben haben, ja, wie so eine Art gutes Militär für die inneren Angelegenheiten geschaffen wurde, die das genaue Gegenteil bewirkt hat, nämlich eine Zunahme der Gewalt im Süden von Mexiko und auch in Chiapas, in dem Bundesstaat, wo sie ist, vor allem auch die Gewalt gegen, ja, die migrierenden Menschen und vor allem die Frauen auch unter ihnen. Und eigentlich zwei Sachen, die auch da ganz wichtig sind, also einmal eben, dass quasi dass der Staat nichts tut, um die Rechte der Migrantinnen zu schützen, beziehungsweise sagt, wir schützen es durch die zunehmende Militarisierung, was aber das genaue Gegenteil bewirkt, und dass gleichzeitig die Gewalt vor allem ansteigt, auch dieser Menschen durch die organisierte Kriminalität, dass diese Menschen eigentlich die Ware sind dieser Kartelle, dass diese Kartelle kontrollieren, wie sich die Menschen bewegen. Und dass wir auch gerade bei uns hier sehen, also wo sie ist, dass eben auch dieses ganze Bild, was man vielleicht auch hat von so den dem jungen Migranten in seinen 20ern, der versucht in den USA so seinen Traum zu finden, dass sie jetzt eben, sie haben sehr viele Familien, sie haben Kleinkinder, sie haben Mütter, die quasi ihr Kind gerade bekommen haben, die bei ihnen dann in Tapachula ankommen, oder ja, ganze Familien, dass sich eben auch dort eine Veränderung zeigt. Und diese Entwicklung sehen wir eben auch in den Zahlen. Also auch Sergio hat ja schon eben welche gezeigt, aber auch hier nochmal quasi die Zahlen jetzt der Festnahmen und der Deportation, mit denen eben auch reagiert wird. Da sehen wir diese extreme Zunahme. Bei den Zahlen müssen wir dazu sagen, dass das jetzt einfach, also Eventos de Detención, also quasi Punkte, bei denen es zu einer Verhaftung gekommen ist von migrierenden Menschen. Das heißt, diese Zahlen können wir jetzt natürlich nicht einfach so verwenden, so ganz leicht, weil es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Person mehrmals festgenommen wird, was oft passiert, weil sie zum Beispiel mehrmals versucht, über die Grenze zu kommen, oder dann einfach nochmal festgenommen wird an einem späteren Zeitpunkt. Und gleichzeitig kann es auch sein, dass quasi mehrere Personen festgenommen werden in so einer Aktion. Deswegen sind die Zahlen da so ein bisschen quasi mit Vorsicht zu genießen. Aber man sieht eben diesen absolut starken Anstieg allein in den Verhaftungen, also von 400.000 2022, dann fast 800.000 2023 und jetzt 2024 nur bis März schon 350.000. Und eigentlich gäbe es natürlich auch internationale Rechte dieser Person, die zum Beispiel natürlich eigentlich auch einen Antrag stellen können, dass sie, also so einen Asylantrag, dass sie eigentlich in dem Land bleiben können. Da sehen wir eben, dass die Nummer von diesen, also dass einmal wenig Menschen oder also auch viele das nicht stellen können, weil sie einfach gar nicht die Möglichkeiten haben, zum Beispiel von Menschen, die ihnen dabei helfen oder so. Aber dass vor allem auch, wir sehen, wie extrem gering diese Zahl ist von quasi akzeptierten, quasi Bleiberechten in dem Sinne. Und dass eben immer mehr vor allem auch mit Verhaftungen und Abschiebungen reagiert wird, und wir quasi sehen, dass quasi diese ganzen internationalen Rechte, die es auch eigentlich gibt, die diese Menschen haben, also sie sind quasi rechtslos gemacht. Und hier quasi eine Sache direkt auch der aktuellen mexikanischen Regierung, die eben ziemlich krass ist, wenn wir uns jetzt über Militarisierung und Migration unterhalten, über die verschiedenen, ja, Militärkörper, die es gibt, also ne, das Verteidigungsministerium und reguläre Streitkräfte, die Luftwaffe, die Marine, und dann sollte es eben quasi diesen zivilen Arm, quasi dieses zivile Militär, was nicht offiziell Streitkräfte ist, geben, sondern eher so eine Art Polizei und es sind genau die, die auch gezielt für die Migration zuständig sind. Und das ist eben diese Guardia Nacional, die eben quasi als ein ziviler Körper gegründet wurde und auch beworben wurde, dass das jetzt eben keine zusätzliche Einheit der Streitkräfte ist. Und inzwischen ist das quasi alles rückgängig. Sie sind jetzt Teil der Streitkräfte, sie nutzen sogar die gleichen Gebäude und sind einfach quasi dem Verteidigungsministerium unterstellt. Also auch quasi wieder mit einem guten Diskurs angefangen und jetzt einfach eine weitere Form der Streitkräfte. Und die sind eben sehr wichtig, diese neue Militäreinheit, um auch zu verstehen, wie diese Militarisierung der ganzen Region stattfindet, weil die wurden halt, wie gesagt, gegründet quasi als eine zivile Einheit. Und das war dann eben auch das Argument, unter dem man ihm die Kontrolle über all diese Aspekte und über die Kontrolle über all diese Bereiche gegeben hat, die eigentlich nicht militär sind. Also die konnten quasi, keine Ahnung, Medikamente und Impfstoffe verteilen oder eben Infrastrukturprojekte bauen oder aber eben die Grenze kontrollieren und die Leute aufhalten. Und quasi diese Aufgabe wird total unklar und ausgedehnt mit diesem Argument, das ist jetzt keine reguläre Streitkraft, die irgendwie Verteidigung macht. Genau, das war so ein bisschen das Argument. Diese Einheit, die vorgeschlagen wurde zur Demilitarisierung, hat quasi eine zusätzliche Militarisierung hervorgerufen. Einmal, weil sie sich tatsächlich viel aus der Zivilbevölkerung rekrutiert. Aber das heißt, die Leute gehen dann quasi in, kriegen eine Militärausbildung und sind hinterher dann quasi Teil der Streitkräfte. Und vor allem eben durch diese verschiedenen Rollen, die sie annehmen, vor allem auch im Kontext dieses Diskurses von nationaler Sicherheit, wofür dann eben diese Nationalgarde zuständig ist. Das heißt, wir treffen die zum Beispiel an in Impfzentren, wir treffen die an bei den Baumschulen von diesem Sembrando Vidas Aufforstungsprojekt, wir treffen die an in der Metro, wir treffen die an bei der Baustelle von dem Megaprojekt und überall wird gesagt, die haben quasi als Nationalgarde das Recht hier zu sein, weil all das sind Aspekte der nationalen Sicherheit. Und diese Sache, dass die quasi nicht klar zugeordnet werden, ist das eine zivile Einheit oder eine militärische Einheit, führt auch dazu, dass sie quasi Geld aus beiden Töpfen kriegen, also Geld, was eben vorgesehen ist eigentlich für nicht-militärische Ausgaben und Geld, was vorgesehen ist für militärische Ausgaben, was auch erklärt, warum die so krass viele Mittel haben, was wir da auch sehen, also da unten ja auch die Angabe in Dollar mit über 4 Milliarden und dass gleichzeitig eben auch immer so absichtlich unklar gehalten wird, die Rolle dieser Nationalgarde, was sie eigentlich machen sollen. Und das heißt, diese Nationalgarde übernimmt eigentlich gerade als de facto Militäreinheit auch eine Aufgabe, die eben explizit nicht von Militärs gemacht werden soll, denn es gibt quasi das Institut zur Migration, die eigentlich die Aufgabe haben, eben die Grenze zu kontrollieren und zu gucken, wer kommt rein, wer nicht, wer darf einen Antrag stellen, wer nicht. Und das wird jetzt quasi einfach übertragen. Auch durch diese Unschwammigkeit ist das zivil oder militärisch an diese Nationalgarde. Man sieht also diese Nationalgarde jetzt quasi überall, wo Migrantinnen sind, überall auch, wo zum Beispiel dieses Institut für Migration, was eigentlich die Grenze kontrollieren soll, ist, sind jetzt auch eben Einheiten dieser Nationalgarde und das ist sehr problematisch und Sie sehen das eben vor Ort auch sehr problematisch, weil die sich eben überhaupt nicht auskennen mit den Rechten, die diese Menschen eigentlich haben, mit den Verfahren, die sie eigentlich durchlaufen müssen, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, die kennen sich überhaupt nicht aus. Das sind halt einfach Militäreinheiten. Und sie sagt, es ist natürlich auch was völlig anderes, wenn quasi eine Person ohne Waffe von so einem offiziellen Institut, aber eben nicht als Militär erkennbar, dir quasi deine Rechte erklärt oder so eine Militärperson, eben auch in dem Kontext, dass eben immer mehr Jugendliche, Frauen, Familien und viele Menschen in vulnerablen Situationen an dieser Grenze stranden. Und man sieht eben diese Präsenz und auch quasi deren Rolle als de facto Grenzhüter dieser Nationalgarde allein in den Zahlen. Also das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her, 2022 waren schon über 46.000 von denen dort stationiert an der Grenze. Das heißt, an jedem Grenzübergang stehen die und haben eigentlich die de facto Kontrolle über die Grenze. Und dann eben müssen wir auch darüber sprechen, dass die eben eine Rolle einnehmen in der sowieso schon systematisierten Festnahme und Deportation dieser Menschen, die fliehen. Also dass quasi es wirklich extreme Strukturen gibt, dass diese Menschen quasi gesammelt, festgenommen und abgeschoben werden, auch oft eben ohne eine genaue Prüfung oder wenn die geringsten irgendwie Irregularitäten festgestellt werden, was natürlich auch zu extrem schlimmen Vorfällen führt. Jetzt letztes Jahr zum Beispiel in Ciudad Juárez, wo über 40 Menschen einfach verbrannt sind in so einem quasi Sammelgefängnis. Und da hängt dann eben auch diese neue Rolle dieser Nationalgarde, der aktuellen Regierung, eben sehr stark mit zusammen, weil es ist natürlich sowieso schon eine extreme Menschenrechtsverletzung, weil diese Fälle einfach, also die haben überhaupt gar keine Möglichkeit, ihren, ihre Situation zu erklären oder irgendwie quasi sich auf ihre Rechte zu berufen, sondern kommen direkt in so Massenverhaftungen, in diese Sammelgefängnisse. Und da wird dann eben auch gespielt, einfach diskursiv mit, das ist ja gar kein Gefängnis, weil die Nationalgarde, die dann da steht oder wie sie sagt, quasi bis an die Zähne bewaffnet steht, sagt ja dann aber, ich bin zivil und das hier ist kein Gefängnis halt. Und das hängt da natürlich auch stark mit zusammen, allein für den Diskurs auch, national, international. Und genau hier diese Karte, auch ähnlich denen, die uns Sergio schon gezeigt hat, sehen wir quasi so ein bisschen die drei Linien von der Kontrolle der Migrantinnen, der Menschen, die dort migrieren. Und einmal die erste eben, dieser schmale Streifen quasi an der Grenze zu Guatemala, die unterste, wo eben auch schon inzwischen überall auch die Streitkräfte stationiert sind. Aber wir sehen eben, es gibt jetzt quasi wie so mehrere Ringe dieser Kontrolle. Und wenn du einen passierst, kommt quasi der nächste. Wenn wir jetzt uns vorstellen, eine Person dort unten an der Grenze zu Guatemala übertritt quasi den Grenzübergang, dann müsste eigentlich dort quasi, kann sie dann zum Beispiel auch müsste sie theoretisch auch einen Antrag stellen auf quasi Asyl, also auf dort zu bleiben, also in dem Land zu bleiben oder nicht gleich wieder abgeschoben zu werden. Und das wird dann aber in Mexiko-Stadt quasi, müsste das dann eine andere Institution erstmal prüfen und kontrollieren, also in der Theorie. Und was jetzt halt genau passiert, ist quasi diese mehreren Ringe. Das heißt, wenn eine Person dort, genau dort unten, sind sie auch hier in Tapachula, also von dort sind wir quasi gerade zugeschaltet, wenn die es quasi hier schaffen, durchzukommen durch die Kontrollen, erwarten sie halt jetzt auf diesen drei Ringen bis zu 17 weitere Kontrollen, wo immer auch das Militär und die Nationalgarde anwesend ist. Ja, diese Karte müsste jetzt quasi auch noch aktualisiert werden, weil die ist von 2018, also als auch diese neuen Infrastrukturprojekte vorgestellt wurden. Aber da sind es schon 17 von diesen ständigen Kontrollen. Dann kommen quasi noch so welche hinzu, die so mal für einen Tag auf der Straße oder so aufgebaut werden. Und die müsste man eigentlich auch noch aktualisieren, weil es inzwischen noch mehr von diesen Checkpoints sind. Und das Problem ist auch quasi für unsere Arbeit, dass wir oft überhaupt nicht wissen, was dann mit den Personen passiert, weil die in diesen, also wir müssen uns vorstellen, diese Strecke ist total lang. Also das sieht jetzt so klein aus auf der Karte, aber also quasi alleine noch in dem ersten Bundesstaat, also von Tapachula, dort im Süden, wo Sie sind, bis Tuxtla, also weiter im Norden, aber noch in demselben Bundesstaat, kann das bis zu Wochen dauern, die Sie zu Fuß unterwegs sind. Und was dann eben passiert ist, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel versuchen, mit einem Autobus zu reisen, einfach rausgezogen werden und dann quasi weg sind. Und auch Sie in diesen Menschenrechtszentren nicht wissen, ist die Person jetzt in so einem Sammelgefängnis oder ist sie auf dem Weg zurück oder konnte sie weitergehen und man einfach eine krasse Unklarheit dann auch hat. Ja, und dann müssen wir uns eben auch nochmal vorstellen, dass halt diese Route nicht nur sehr gefährlich und belastend ist, auch durch diese ständigen Kontrollen und das Militär, sondern einfach auch an sich, also zum Beispiel, dass dieses tagelang Gehen auf diesen Asphaltstraßen bei so Temperaturen, die jetzt, also Sergio hat eben gesagt, als er sich dazu geschaltet hat, die haben jetzt gerade 42 Grad, es ist 8 Uhr morgens, also das ist auch einfach, und das noch in dem Kontext, dass es inzwischen viele ganz kleine oder alte Menschen sind. Und dann eben zusätzlich noch, neben quasi dieser staatlichen Gewalt durch das Militär, diese organisierte Kriminalität und die Gruppen, die auch eben immer wieder diese Menschen, die dort fliehen oder migrieren, überfallen oder wo es dann eben zu Vergewaltigungen kommt oder zu Verschwinden lassen von Personen, dass die Personen einfach verschwinden. Das heißt, sie sind dann in der Hand von den Kartellen. Ganz kurz zur Zeit, sie macht jetzt noch kurz so quasi den Abschluss, damit wir dann noch Fragen stellen können und so, weil wir jetzt eigentlich schon fast am Ende sind. Aber genau, was eben auch zur Folge hat, diese zunehmenden Militärkontrollen, die quasi die Leute auch dazu zwingen, zu Fuß zu gehen und zum Beispiel nicht mehr so einen Bus reisen zu können, weil sie rausgezogen werden, führt dazu, dass sie einfach wirklich halt sehr lange zu Fuß unterwegs sind und zum Beispiel erst in Oaxaca, also im nächsten Bundesstaat, die Möglichkeit haben, in einem Bus zu fahren, ohne vielleicht rausgezogen zu werden. Und das führt auch eben dazu, dass ganz viele zum Beispiel einfach irgendwann selber dann zu den Militärs gehen oder in diesen Checkpoints stecken bleiben, weil sie auch einfach nicht mehr können. Also es hat tatsächlich auch einfach diese Erschöpfungsmethode, quasi diese Militarisierung des Südens. Und das sehen wir natürlich hier auch ganz gut so, also diese Militarisierung der Südgrenze, wenn wir hier so quasi die Hauptpunkte der Migrationskontrolle sehen, dass, ne, wenn wir die Nordgrenze sehen zu den USA, die viel größer ist, viel weniger Kontrolle sehen als im eigentlich viel kleineren Süden. Also noch auch diese Forderung quasi nochmal, auch quasi von Ihnen so als Menschenrechtszentrum, diese Forderung, dass einfach diese offensichtliche Militäreinheit eben nicht auf einfach die Aufgaben übernehmen sollte dieser eigentlichen Migrationsbehörden. Also das quasi auch eine ihrer größten Forderungen ist aktuell, dass einfach nicht diese Militäreinheiten diese Aufgabe übernehmen. Und was quasi diese Forderung einfach nur nochmal bestärkt, ist die Gewaltanwendung durch die Nationalgarde eben als Militäreinheit. Also allein ne, dass alleine zwischen Januar und September gab es 325 so Klagen oder Beschwerden über die Nationalgarde wegen Gewalt, also wegen Verschwinden lassen oder wegen außergerichtlicher Hinrichtung von Menschen. Das sind quasi so die Beschwerden, die eingereicht wurden. Also es sind halt offensichtlich noch mehr Fälle. Ja, und dann nochmal halt zu diesem Diskurs, jetzt quasi so als auch Kontrastierung von dem, was jetzt eben vorgestellt wurde mit der Gewalt, die sie anwenden, dass halt immer noch und permanent sie als zivile Einheit sich vorstellen und quasi auch präsentiert werden. Also ne, offiziell und dann auch im Rest von Mexiko tauchen die dann eben halt in Südmexiko auf, als dass sie irgendwie Workshops an Schulen geben oder Waldbrände aufhalten oder so und dass das auch der Grund ihrer Ansiedlung im Süden ist. Und dann eben quasi nochmal, ne, ganz deutlich gesagt, dass eben die Realität genau das Gegenteil ist, dass es halt Streitkräfte sind, die quasi ausgerüstet sind, auch durchaus um töten zu können und dass quasi die eingesetzt werden gegen die Familien, also quasi Militär gegen Familien als die Realität dieser Nationalgarde. Und quasi abschließend möchte ich sie einfach noch als Kommentar quasi eine ganz aktuelle Geschichte, die eben sie auch sehr beunruhigt, dass eben diese Militarisierung nicht einfach nur präsent ist, sondern dass sich quasi jetzt so ein bisschen der Diskurs fast schon ändert. Also dass, nachdem sie immer sagen, eigentlich wir sind zivil und hier nur in so einer Militär, also nur quasi für alle offensichtlich in so einer militärischen Funktion da sind, aber selbst sagen, wir sind hier als Zivile, dass sich das gerade sogar ändert und sie jetzt quasi auch immer mehr Beispiele haben von Menschen, die quasi bei ihnen sind jetzt, die in irgendwelchen Camps waren, wo, wenn sie sich da rausbewegen sollten, quasi die Guardia Nacional da steht und sagt, ich habe hier die Erlaubnis zu schießen und wenn du dich bewegst, dann so schießen wir. Und das quasi so diese Einheit ist, die eigentlich sich immer selbst auch als zivil vorgestellt hat und das eben eine Entwicklung ist, die sie sehr, sehr beunruhigt in ihrer Arbeit auch vor Ort. Genau, ich habe mich auch nochmal bedankt und gleichzeitig entschuldigt, dass quasi sie jetzt so wenig Zeit hatten, weil sie beide da waren heute und wir jetzt in einer Sitzung quasi so zwei Vorträge hatten. Aber genau, würde jetzt die Runde nochmal eben öffnen, so zu Fragen oder Kommentaren. Und habe sie auch eingeladen, bei den nächsten Sitzungen teilzunehmen, weil wir quasi weiter über diese Themen reden werden und vielleicht auch einige Sachen, die jetzt heute noch unklar geblieben sind, noch eine Rolle spielen werden in den Sitzungen, die wir haben. Zum Beispiel, was ist dieses Sembrando-Vidas-Projekt eigentlich oder so, das haben wir jetzt gar nicht genau klären können. Genau, aber vielleicht erstmal die Runde so an Fragen zu öffnen.
Jetzt kam eine Frage aus dem Publikum und sie lautet wie folgt. Ist die eigentliche Rolle der Nationalgarde in der Bevölkerung angekommen und gibt es da ein Bewusstsein für?
Genau, also Roseline meinte jetzt, dass vor allem ein Problem ist, so mexikoweit ist, dass so relativ klar ist, dass sie natürlich militärische Funktionen haben und dass jetzt also ziemlich klar ist, dass sie jetzt nicht so zivil sind. Aber was eben schon viel geglaubt wird oder verbreitet ist, ist quasi, dass dadurch, dass sie quasi zivil rekrutiert werden und nicht von Anfang an so dem Militär unterstanden haben, dass quasi sie weniger korrupt sind, was besonders wichtig ist dadurch, dass eben allen klar ist, dass viele von diesen regulären Streitkräften eben enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben. Und die Guardia Nacional hat so ein bisschen so diesen Ruf, den die bestrafen, der hat's halt verdient. Also weil die werden wahrscheinlich nicht so sehr mit dem Militär, mit den Kartellen zusammenarbeiten wie die regulären Streitkräfte. Und das ist so ein großes Problem mexikoweit, dass es so ein bisschen dieses Image hat von, die greifen natürlich mal hart durch, aber sind nicht korrupt und deswegen haben die es verdient quasi, gegen die sie. Und sie würde schon sagen, dass quasi mehr Leute auch die durchaus akzeptieren, vor allem eben aus dieser krassen Sorge vor der organisierten Kriminalität. Aber dass es natürlich auch einige gibt, die das sehr kritisch sehen, nicht nur jetzt die Guardia Nacional als Einheit, sondern die gesamte Militarisierung als Antwort nicht akzeptieren wollen. Aber dass die meisten Menschen tatsächlich diese Nationalgarde jetzt nicht schlecht finden in Mexiko. Und gleichzeitig natürlich für ihre Situation vor Ort auch und in der Arbeit, die sie machen, machen sie einfach nur Angst. Und es ist auch den Leuten natürlich vor Ort und vor allem den Betroffenen gar nicht klar, ist das jetzt Marine, Militär oder Nationalgarde? Also da steht halt eine Person mit Uniform und Waffe vor ihnen. So. Das Beispiel, was Sergio gerade noch gesagt hat, also was relativ vielleicht auch gut abschließend ist, ist so, dass wirklich dieser Diskurswechsel so krass ist, dass die Militarisierung so unsichtbar gemacht wird, weil einfach die Militarisierung so extrem stark zunimmt. Aber er geht sogar so weit zu sagen, es ist quasi so eine Art, selbst die Militarisierung wird grün angestrichen in diesen Megaprojekten, weil zum Beispiel die sind eben Teil des internationalen Korridors, der grünen Wasserstoff liefern soll. Oder sie sind Teil dieses Aufforstungsprojekts Sembrando Vidas. Also selbst die Militarisierung ist auf einmal grün. Und es ist quasi, die Entwicklung wird immer schlimmer und der Diskurs immer entgegensätzlicher. Und da war jetzt so ein Beispiel zum Beispiel, dass diese Militärkontrollen nicht mehr irgendwie Militärkontrolle heißen oder Migrationskontrolle, sondern Verifizierungspunkt für Menschenrechte. Und dann hast du da so die Nationalgarde und die Marine und die Streitkräfte stehen. Und das ist aber so der Diskurs, der gefahren wird, der eben diese krasse Unsichtbarmachung hervorruft. Der allerletzte Punkt, nur übersetzend, ist, ich habe gesagt, dass mich ganz viel diese Prozesse der Externalisierung der Grenze immer mehr in den Süden zu packen, total auch an Europa erinnern, wo auch das Ziel ist einfach, die Leute werden schon in Nordafrika aufgehalten und kommen gar nicht erst an.